ARD. Unter dem Gras darüber. 23.
Am 15. September 1941 gab es die Anordnung über das Tragen des Judensterns. Jedes Kind ab dem 6. Lebensjahr musste an der Kleidung, wenn es das Haus verließ, den Stern fest angenäht haben. Und sehr bald kam es zum 20. Januar 1942, einem Tag, von dem wir nichts wussten, nämlich die Wannsee-Konferenz in einer Villa, die der SS gehörte, Große Wannsee 56, 58. In Berlin fand eine Konferenz mit einem Tagesordnungspunkt statt, Entlösung der Judenfrage. Reinhard Heydrich leitete die Konferenz. Anwesend waren verschiedene Staatssekretäre, hohe NS-Funktionäre, einen Staatssekretär damals des Justizministeriums, möchte ich erwähnen, den späteren obersten Richter am Volksgerichtshof, Roland Freisler. Als Protokollant diente Adolf Eichmann, der zuständige Referent für die Deportationen im Reichssicherheitshauptamt in Berlin. Im Jahr 61 wird Eichmann in Jerusalem erklären, dass die Konferenz in freundlicher Atmosphäre stattfand. Es gab keinen Widerspruch, als von Töten und Eliminieren und Vernichtung gesprochen wurde, und die Ordonnanzen reichten Cognac-Ordonnanzen, militärische Oberkellner, vermutlich in SS-Uniformen. Nach diesem Zeitpunkt rollten die Transporte aus dem Protektorat über Theresienstadt. Theresienstadt wurde im Jahr 1942 zum Altersghetto umfunktioniert. In Wirklichkeit war es ein Altersghetto und eine Transitstelle für die Deportationen nach dem Osten. Osten-Arbeitseinsatz hieß es. Und es hieß auch, Ehepaare bleiben zusammen. So heiratete ich im September 1942 meine zweite Liebe. Jetzt wird sich vielleicht der Hörer wundern, warum, was war mit der ersten? Nur die erste fuhr 1940 mit ihren Eltern nach dem damaligen Palästina. Und obwohl meine Eltern mich ermutigten, mitzufahren, lehnte ich es ab, denn ich wollte meine vier jüngeren Geschwister und meine Eltern nicht alleine lassen.
Ab November 1941 sind diese Transporte, die Deportationen, erst nach Riga und Majdanek abgegangen und später nach Theresienstadt. Und zur gleichen Zeit haben die Nazis in Milbertshofen, das ist ein, ja, war damals ein Randgebiet von München, heute ist das ja alles ein bisschen anders, haben die Nazis ein Barackenlager errichtet. Das heißt, sie haben es nicht selber errichtet, sondern die Münchner Juden mussten es errichten. Und vor allen Dingen aus dem Grund, weil sehr viele Juden keine Wohnung mehr hatten. Der Münchner Stadtrat hat schon 1940 beschlossen, dass die jüdischen Menschen nun kein Recht mehr auf Wohnraum hatten. Jeder Vermieter konnte seine jüdischen Untermieter rausschmeißen, kündigen. Es war nun so, dass von 1200 Wohnungen, die es damals gab, die nun an Juden vermietet waren oder im jüdischen Besitz waren, innerhalb eines Jahres 900 Wohnungen schon frei waren. Und nun mussten die ja wohin? Zum Teil sind sie bei Bekannten untergekommen, zum Teil in sogenannten Judenhäusern, aber ein großer Teil konnte nirgends. Und die mussten dann dieses Lager Milbertshofen bauen. Und es ist auch dabei noch zu sehen, dass wir ja zu dem Zeitpunkt keine Straßenbahn mehr fahren durften. Das heißt, die Münchner Juden, die 5 oder 8 oder wie viel Kilometer von diesem Gebiet, wo das Lager gebaut wurde, wegwohnten, mussten jeden Tag hingehen und wieder zurück, um dieses Lager zu erbauen. Und da sind wir Kinder dann vom Kinderheim reingekommen. Dieses Lager hatte auch noch, und später wohl noch viel wichtiger, den Zweck, die Juden für die Deportation nach Theresienstadt zu sammeln. Und dieses Lager Milbertshofen war auch für die Gestapo der Bereich, wo sie auch ihre ganzen sadistischen Vorstellungen und Triebe, oder wie immer man das sagen will, austoben konnten. Sie kamen oft nachts, haben die jüdischen Menschen, die dort wohnten, nachts aus den Häusern geholt, aus den Baracken geholt, haben sie durchs Lager gejagt, haben sie gequält bis zum Letzten. Ich kann mich erinnern, diese Baracken hatten ja keine eigene Toilette. Man musste also auf so eine Gemeinschaftstoilette, genannt Latrine, gehen. Das heißt, es ist ein Bretterhaus mit einer Stange, auf der man dann sitzt. Und da haben die nun also jüdische Menschen genommen, die eben da runter mussten und mit der Hand, kann nicht anders sagen, den Scheiße rausholen mussten. Oder ein anderes Beispiel: in diesem Lager gab es noch ein altes Kesselhaus. Und dieses alte Kesselhaus ist nun dazu verwandt worden, dass man jüdische Menschen, die alte Menschen, die irgendwie aufgefallen sind, vielleicht auch schon krank waren, dass man die dann eingesperrt hat. Die mussten dann dort tagelang drin hausen. Wir Kinder waren dann vor dem Fenster gestanden und haben dann zugeschaut. Es ist ja auch so, je länger diese Nazizeit gedauert hat, umso mehr war diese Zusammensetzung der jüdischen Gemeinde altersmäßig, hat sich die verändert, weil die Jungen alle ausgewandert sind. Die Alten haben gesagt, wir bleiben hier, so schlimm wird es schon nicht werden, geht ihr nur mal, sodass dann in diesen Lagern immer mehr alte Menschen waren. Leute, die einfach noch wehrloser waren als sowieso und die auch immer einsamer waren.
Ich war in einem Haushalt bei einem Juristen, der bei der Organisation Todt oder Speer war. Dr. Schattenmann, aber sehr, wirklich sehr anständige Leute. Denen habe ich die Wahrheit gesagt. Also als mich Frau Schattenmann fragte, wie sind ihre Verhältnisse, habe ich ja alles erzählt. Und praktisch sogar den ersten Tag, da fragte sie mich, na Inge, sagt sie, was meinen Sie, wird Deutschland den Krieg gewinnen oder verlieren? Und da dachte ich, ja, nun ist ja alles egal, das ist doch Jacke wie Joppe jetzt schon. Und da habe ich gesagt, verlieren. Und da sagt sie, wieso meinen Sie das? Und da sage ich, na, man braucht sich doch bloß die Karte von Europa anzusehen, was Deutschland inzwischen besetzt hat. Und ich weiß nicht, wie es das halten soll, jemals besetzt halten soll. Und da sagt sie, Gott sei Dank, Inge, ich bin der gleichen Meinung. So. Und das war eigentlich unsere Basis. So. Und das war, und da hat sie mir dann wunderbare Geschichten. Sie hatte auch eben Juden als Freunde. Und ich habe tatsächlich damals Esswaren zu Juden gebracht. Also die sie überflüssig, also zu viel hatten. Denn Herr Schattenmann brachte manchmal so Sachen aus dem Amt mit, denn die Organisation Todt und Speer, die haben ja auch in fremden Landen beschlagnahmt, was nicht nied- und nagelfest war. Das heißt, sie haben es geklaut. Und dann brachte er eben manchmal, weiß ich, 3 Hühnchen mit oder 2 große Fische oder, weiß ich, 1/2 Zentner grüne Bohnen oder so. Und dann hat mich Frau Schattenmann immer zu Bekannten geschickt, wo der Mann Deutscher war und die Frau Jüdin, also die nicht eingreifen konnte, am Kurfürstensamt zu einem Arzt, weiß ich, bin ich auch immer die Hintertreppe raufgegangen und habe da was abgegeben.
Ich bin geboren am 12. Januar 1922 in Ungarischbrod in Mähren, wo ich auch meine ersten Lebensjahre verbracht habe. Wir sind in den 30er Jahren nach Prag umgezogen mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Ich habe auch eine Schwester gehabt, welche 2 Jahre älter war. Und in Prag habe ich dann weiter die Schule besucht. 1936 bin ich in die Lehre gegangen als Textilkaufmann. Und da war ich bis 1939 in Leona Seidenhaus als
Lehrling beschäftigt, wo ich dann auch die Lehre abgeschlossen habe und bin Verkäufer geworden. Von dieser Zeit habe ich auch eine schlechte Erinnerung, weil nach 15. März, wo die Deutschen nach Prag gezogen sind, besser gesagt Prag besetzt, bin ich dann entlassen worden. Wir haben noch in Prag bis 1940 gelebt, bis Januar 1940, wo dann meine Mutter entschlossen hat, dass wir zurückziehen nach Ungarisch Brod in eine Kleinstadt, weil in Prag hat man damals schon erzählt, es werden jüdische Transporte nach Theresienstadt stattfinden, sogenannte Aufbaukolonnen, welche diesen Lager aufbauen sollen. Wir sind dann wirklich am 12. Januar 1940 nach Ungarisch Brod gezogen, wo wir bei der Großmutter gewohnt haben. Und dann haben wir auf einer Straßenbau gearbeitet, dann mit mehreren Kollegen, mit welchen wir damals auch später dann in Konzentrationslager waren.
Ich kam in ein sogenanntes Munitionslager, das war 24 Kilometer von uns entfernt. Und da habe ich das erste Mal so was Ähnliches gesehen wie in KZ. Das war so Baracken, so flache Baracken mit doppeltem Stacheldraht. Und da liefen so Menschen in Zivil oder in Uniform rum. Und Russen und Franzosen und Belgier und Juden und Polen, Zivil. Und die hatten also Lumpen um die Beine und um die Hände und so. Und ich musste im deutschen Revier arbeiten, das Vierteljahr, für die deutschen Soldaten. Und da hat bei mir natürlich alles rotiert im Kopf. Wie kannst du da helfen? Aber es ist ja nur Ballade, nicht so, dass wenn man da rumschleicht abends, dass die nur sagen, kommen Sie mal, Schwester. Also die sind genauso misstrauisch wie alle anderen. Es hat dann eine geraume Zeit gedauert, bis mich dann ein französischer Offizier ansprach und fragte, was ich dann hier suche am Zaun. Nicht? Ja, hab mir gesagt, ich habe die Verbände gesehen und ich würde gerne helfen. Wir müssten nur überlegen, wie. Und dann haben wir eine Ecke gefunden, die nicht einsichtig war vom Wachturm. Da haben wir unter dem beiden Stacheldraht haben wir ein Loch gegraben, wie so Kaninchenloch. Und die von einer Seite, ich von der anderen. Und die haben wir tagüber mit Pappe zugedeckt und Grassoden. Und da habe ich dann erstmal Verbandsmaterial durchgegeben, Medikamente, Instrumente. Und dann habe ich gesehen, dass der Küchenfeldwebel so ganze Brote, ein bisschen angegangenen Kohl und Möhren und sowas weggeschmissen hat. Dann habe ich ihm erzählt, also wir haben zu Hause furchtbar viel Schweine, weil es doch Krieg ist, aber wir haben nichts zu fressen für die. Nicht, ob ich das haben könnte und ich würde es dann mit dem LKW mitschicken in meine Stadt. Ja, könnte ich haben. Also das habe ich dann auch durch das Loch geschafft. Ich habe Post mitgenommen, habe sie mit meinem Absender abgeschickt. Das ging gut bis zu dem Tag, wo die deutsche Armee im April 1943 gesiegt hat. Und dieser dicke Oberst, der da das Lager befehligte, der stand da und echauffierte sich. Und die deutsche Armee hat und erzählte da lange Ende, als ob er den Krieg selber führt. Wir mussten da alle sitzen, die Bewacher und so. Und hinter mir saß ein Feldwebel. Und der sagte immer, Schwester Helga, wenn Sie nicht meine Freundin werden und wenn Sie nicht mit mir ausgehen, dann erzähle ich der Gestapo, was ich schon seit geraumer Zeit beobachtet habe. Ich habe gesehen, was sie da machen und wie sie das Revier bestehlen und den Gefangenen helfen. Hat er leise gesagt, ja. Und bei mir sind sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Ja. Ich bin aufgestanden, mitten in die Rede von dem Oberst. Und habe gesagt, Ende April 1943, Sie, das eine werde ich Ihnen sagen. Den Krieg haben wir sowieso verloren. Und dass man Menschen wie Sie, die die keine Achtung vor der Würde des anderen Menschen, vor Rasse, Religion und Nation hat, zu peitschen nach Sibirien, zu peitschen und zu, nee, wie heißt das? Peitschen zu Paare nach Sibirien treibt. Und ihren verdammten Führer nehmen sie gleich mit. Na, und das war's dann. Dem Oberst, der ist vor Schreck auf den Stuhl gefallen. Die anderen haben sich alle umgedreht und haben mich ganz entsetzt angeguckt. Der Feldwebel hat höchstwahrscheinlich auch einen Schreck bekommen. Und dann hatte sich Herr Oberst erholt und brüllte los, verhaften. Dann kamen die Kettenhunde, haben mich verhaftet, haben mich eingesperrt ins Geschäftszimmer. Und dann hörte ich, wie der telefonierte, so Feldtelefon, und Gestapo in Königsberg anrief. Und da wusste ich, jetzt ist aus. Jetzt haben sie dich, ja. Boah, du musst deine Akte noch in Bartenstein anfordern und dann bist du fällig. Nicht? Und vorne hatten sie zugeschlossen. Aber die haben nicht bedacht, dass das eine erdebige Baracke ist. Und da bin ich dann raus aus dem Fenster, bin nach vorne gelaufen zum Tor, habe gefragt, ob ein Lastwagen, der da stand, ob der nach Bartenstein fährt. Ja, nicht? Ich sage, ich habe schnell Urlaub gekriegt, kann ich nicht mitkommen. Na, wenn sie reinkommen wollen, kommen sie mit. Und los. Und zur Fabrik von meinem Vater. Und zu Papa ins Büro. Papa, jetzt haben sie mich. Mir das erzählt. Und dann ist er an den Tresor gegangen und hat alles Geld, was er da drin hatte, rausgeholt. Und dann rein ins Auto, hin zu unserem Haus. Was du mir, Mutti, nicht sagst. Und dann habe ich ihm bloß erzählt, ich bin versetzt worden, habe schnell Koffer gepackt. Und dann hat er mich in die Nachbarstadt gebracht, nach Heilsberg. Und dann hat mir gesagt, so, jetzt versuch, an die Schweizer Grenze zu kommen, bei Basel, über die Grenze Schwarz. Und dann gehst du zu Tante Anna, meine Tante wohnt in der Nähe von Bern. Naja, und dann bin ich gefahren von Heilsberg nach Allenstein, von Allenstein nach Braunsberg, von Braunsberg nach Elbing. Und der nächste Zug ging nach Stettin, also ganz entgegengesetzt. Und dann bin ich abends in den Zug nach Stettin eingestiegen und nachts war Fliegeralarm. Und wir mussten in Neustettin raus und der Zug fuhr aus dem Bahnhof. Und wir waren alle im Wartesaal. Und dann, als der Fliegeralarm zu Ende war, der Zug wieder eingefahren ist, und da gab es keinen Hinterausgang, ja. Und da ging die Tür auf und da stand Polizei, Wehrmachtsstreife und Gestapo. Die haben also alle Züge, aber auch nach Deserteuren und so durchsucht, ne. Und da war mir klar, also jetzt haben sie dich bei einer Ausweiskontrolle. Da kommst du nicht dran vorbei. Der Krüger von der Gestapo in Neustettin, der hat mir immer gesagt, eine solche Frechheit ist mir noch nicht vorgekommen. Ja. In meiner letzten Verzweiflung habe ich ihm den Ausweis unter der Nase gehalten und habe gesagt, na ja, jetzt habt ihr mich, nicht? Ich stehe doch bestimmt schon in ihrer Fahndung. Und dann weiß ich nichts mehr. Da weiß ich gar nichts mehr. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen, wie ich eine Stimme, eine Frauenstimme hörte. Herr Doktor, Sie wissen doch, was mit ihr passiert. Lassen Sie doch sterben, Sie wissen doch, was mit ihr passiert. Und da sagte mir dann nachher die Aufseherin, also die im Gefängnis da, die Aufseherin, die Frau Tank sagte dann zu mir, und dann wäre ich wie eine Rakete im Bett hochgesaust und hätte gesagt, ich will aber nicht sterben. Da war ich dann über den Berg, da hatte ich 6 Wochen ein schweres Nervenfieber. Ich war damals 19 und diese Frau Tank hatte irgendwo ein mütterliches Herz. Und die hatte ja nun inzwischen erfahren, warum ich da eingeliefert worden bin. Und die hat mir dann die beiden Tage, die hatten zwei Ziegen. Und im Krieg waren Ziegen was wert, die Milch gaben. Und die hat mir also morgens, mittags und abends statt der Gefangenenkost immer einen Riesenkübel Milchsuppe gekocht. Mal mit Mehl, mal mit Grieß oder so. Ja, musste ich dann essen, damit ich mich also nur wiederhole. Ich war ja das arme, kranke Kind, das vom Volksgerichtshof sollte. Da hat sie mir erzählt, obwohl sie es nicht durfte. Und dann am dritten Tag, dann kam der Krüger, der Leiter der Gestapo, und dann mit zwei anderen Leuten, und da musste ich mit zu den Verhören. Wer meine Gruppe war, wer noch mit mir in dieses Komplott verwickelt war und. Ja, und mit Drohungen und mit Beschimpfungen und dass die Familie in Sippenhaft genommen wird. Und als das alles nicht half und ich immer bei meiner Behauptung blieb, ich wäre ein Einzelkämpfer, ja, dann hat er so junge Fremdarbeiter, junge Russen und junge Polen und Ukrainer, die man so mit 14, 15 Jahren auf die Bauernhöfe da in Vorpommern geschickt hat und die das einfach nicht ausgehalten haben vor Heimweh, die sind dann auf der Landstraße nach Hause marschiert, Richtung Osten. Wenn sie sie gekriegt haben, dann haben sie eingesperrt und am anderen Morgen erschossen. Ich habe mich immer gewundert, dass morgens um 4:30 geschossen wurde und dass nachts immer unter mir gesungen wurde. Und ich habe dann die Frau Tank gefragt und die hat mir dann erzählt. Und diese jungen Leute, die hat dann die Tür zu dem anderen Zimmer hat er dann groß aufgemacht. Und dann haben die zwei SS-Leute, die jungen Leute, mit Stöcken geschlagen, dass die unter den Schreibtisch gekrochen sind und auf die Fensterbank und die Wände hochgegangen. Die haben geblutet wie die Schweine, ja. Und die haben immer wieder, auf sich, bis die am Boden lagen und sich nicht mehr rührten, dann hat man zu mir gesagt, und das passiert dir auch. Und das passiert dir auch. Ja, und einmal musste ich dabei sein, wie die jungen Leute erschossen wurden, die Leute erschossen wurden. Das passiert dir auch, wenn du nicht aussagst. Tja, und als sie dann nun Janisch aus mir rausbekamen, aber auf dem Haftbefehl stand Zersetzung der Wehrkraft, Spionageverdacht, Begünstigung von Juden und Fremdarbeitern, Verächtlichmachung des Führers. Und das reichte für den Volksgerichtshof. Da war er also der Meinung, ich müsste jetzt dem Volksgerichtshof überstellt werden. Kam dann und sagte mir, ich solle mich fertig machen, ich sollte meine Sachen packen. Ich musste unterschreiben, den Transportschein. Und ich käme jetzt demnächst erst nach Berlin, die Albertstraße, und dann nach Leipzig zum Volksgerichtshof. Und inzwischen hatte ich von anderen Gefangenen, die so in den Nachbarzellen waren, und wo ich dann manchmal den Riegel aufgemacht habe von der Essensklappe und dann haben wir den Kopf rausgesteckt und dann haben wir uns abends unterhalten, wenn keiner mehr da war, erfahren, was so Volksgerichtshof ist und was einem da passieren kann. Also, dass man da erschossen wird, dass man da Kopf kürzer gemacht wird, dass man erhängt wird. Nicht? Und bei dem, was man dir vorwirft, da wirst du bestimmt aufgehängt. Ja. Nur Soldaten werden erschossen oder und das Fallbeil. Naja, entsprechend hatte man Angst. Und diese 14 Tage, die ich gewartet habe auf meinen Transport, die waren an sich die schlimmsten meines Lebens. Und dann nach 14 Tagen kam der Krüger wieder und sagte, hier, unterschreib das. So was, ich habe doch schon unterschrieben. Nee, lies dir das durch und unterschreib das. Und dann war das ein von der Gestapo aus Berlin ein Schreiben, dass ich vorerst dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück überstellt werde. um dort für den Führer und das Vaterland zu arbeiten und nach dem Endsieg dann zum Volksgerichtshof zur Aburteilung meiner Tat komme.
Mein Mann war ja der jüngste Landgerichtsrat in Berlin am Landgericht Moabit. Und nach Kriegsanfang gab es den Volksgerichtshof in Berlin. Und der Volksgerichtshof brauchte nun nach dem Kriegsbeginn, brauchte der mehr Mitarbeiter und mehr Beamte. Und es meldeten sich keine freiwillig. Und da wurde mein Mann abkommandiert im November 1939 an den Volksgerichtshof. Dort wurde er aber nicht als Richter eingesetzt, sondern dort wurde er als Staatsanwalt eingesetzt und war dann eben ab November 1939 dort. Und 2-3 Monate später war natürlich UK gestellt, ist er selbst also unabkömmlich gestellt, kam nicht an die Front. Und 2-3 Monate später sagte er zu mir, ich muss mit dir sprechen. Ich kann das nicht. Ich halte das nicht aus, da am Volksgerichtshof. Ich muss da weg. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wegzukommen, wenn ich mich freiwillig an die Front melde. Einzelheiten durfte er mir ja gar nicht erzählen. Das war ja alles hochnotpeinlich geheim, nicht? Bloß ich weiß, dass wenn Todesurteile verstreckt wurden in Plötzensee, ja, das habe ich dann schon gemerkt, denn dann war mein Mann immer ganz verzweifelt. Jedenfalls meldete er sich an die Front und wurde nicht freigegeben für die Front, sondern musste da bleiben. Er hat sich insgesamt 7-mal an die Front gemeldet, immer wieder und immer wieder. Und der Freisler, sein oberster Chef, hat ihn zusammengeschnauzt, muss ich schon sagen, hat gesagt, hier ist auch Front, Sie haben hier Ihre Pflicht zu tun, und hat meinen Mann eben erstmal nicht freigegeben. 1942 ist er endlich vom Volksgerichtshof weggekommen und ist dann am 19. Oktober 1944 bei den Kämpfen um Aachen dort gefallen.